Nach 20 Jahren Eheberatung bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es 5 Sprachen der Liebe und unzählige Dialekte gibt. 5 Arten, wie Menschen ihre Liebe einander mitteilen. Innerhalb einer Landessprache gibt es immer auch eine Reihe von Dialekten. So ist es auch bei den Sprachen der Liebe. Auch bei ihnen gibt es viele Dialekte und Mundarten. Einen Hinweis darauf geben Artikel und Buchtitel wie 10 Möglichkeiten, ihrem Mann zu sagen, wie sehr sie ihn lieben. Oder 20 Rezepte, ihrem Mann zu Hause zu halten. Oder 365 Ausdrucksformen ehelicher Liebe. Es gibt aber nicht 10, 20 oder 365 Sprachen der Liebe, sondern lediglich 5. Allerdings kommen auch zahlreiche Dialekte vor. Wie man dann innerhalb einer bestimmten Sprache die Liebe zum Ausdruck bringt, bleibt der eigenen Fantasie überlassen.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind bei den großen religiösen Bestsellerbüchern mit Impact und sind heute bei Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe gelandet.
Hallo allerseits. Heute wird's richtig romantisch. Es geht um Beziehungen, um Paarbeziehungen, eigentlich könnte man sagen, auch um Freundschaften, aber.
Ja, wahrscheinlich auch, Manu. Wahrscheinlich geht es auch um Freundschaften. in dieser kurzen Einleitung, die du gelesen hast, steckt eigentlich schon ziemlich viel von diesem Grundgedanken drin. Die Idee ist, dass Menschen eine bestimmte Liebessprache sprechen. Es jetzt aber nicht irgendwie 276 solche Sprachen gibt, sondern genau 5 Haupttypen dieser Sprache. Wie kommt Liebe bei mir an? Wie verstehe ich sie? Mhm. Und das ist so vielleicht Gary Chapmans großes Vermächtnis. Er selbst ist ein christlicher Theologe, baptistischer Pastor. Ich glaube, in North Carolina, aber ich bin nicht ganz sicher.
Ja, genau.
Und ist zu einem wirklich krassen Bestseller-Autor geworden mit dieser Idee der 5 Sprachen der Liebe. Es gibt das hier dann noch abgewandelt auf die eigenen Kinder zum Beispiel bezogen, denen Liebe zeigen kann.
Genau. Es gibt auch, also es gibt 5 Sprachen der Liebe für Kids, es gibt, glaube ich, auch 5 Sprachen der Liebe im Blick auf Gott, so die Gottesbeziehung, also es gibt, das ist halt typisch für die Amerikaner, da wird dann immer gerade ein Brand draus gemacht.
Ich habe eine Marke.
5 Love Languages, TM, Trademark, dann wird das in alle Richtungen ausgewalzt, aber ist ein erstaunlicher Bestseller geworden, eben auch ganz in säkularen Kreisen, Selbsthilfe, Paarhilfe, Literatur. Das Buch selber ist jetzt, also er ist eindeutig ein frommer, evangelikal-baptistisch frommer Mensch, aber das Buch ist jetzt nicht fromm angelegt, also ist nicht irgendwie mit Bibelstellen überhäuft und so weiter.
Ich habe sogar wirklich das Gefühl, dass es bei diesem Buch in keiner Art und Weise darum geht, Menschen irgendwie zum Herrn Jesus zu bekehren.
Ja.
Oder ihnen irgendwelche Glaubenswahrheiten zu vermitteln oder zu zeigen, dass das biblisch alles so gedacht und angelegt ist. Ich glaube tatsächlich, dass es aus seiner empirischen Arbeit der Paarberatung kommt, also eine Beobachtung ist, wo er sagt, gibt so 5 Schlüssel, mit denen wir uns einander öffnen können und nicht jeder Schlüssel passt überall. Und auch wenn wir vielleicht ein Mix sind aus irgendwas, dann gibt es doch so eine Hauptpforte, wo uns das Herz aufgeht oder eben nicht.
Ja, genau.
Vielleicht sollten wir mal sagen, was diese 5 verschiedenen Sprachen der Liebe sind. Die erste Sprache ist Anerkennung und Lob. Ich meine, das kennen wir alle. Es gibt so Menschen, denen fällt es mega leicht, dass sie einen mit Komplimenten überschütten. Und sie können zum Beispiel unvermittelt so Sätze sagen wie, hey, ich bin so stolz auf dich. Das ist toll, wie dir das wieder gelungen ist. Und man nimmt es ihnen sogar ab. Oder man hat nicht das Gefühl, ah, das ist jetzt irgendwie so herbeigeredet, sondern nein, das nimmt man dann diesen Menschen schon ab. Und die leiden dann aber auf der anderen Seite ziemlich stark, wenn von ihrer Partnerin oder ihrem Partner wenig gute Worte kommen.
Ja, ja.
Also erste Sprache, Anerkennung und Lob.
Ja, zweite Sprache, Zweisamkeit, also Zeit miteinander zu verbringen in absolut ungeteilter Aufmerksamkeit für den anderen, spontan oder geplant zusammen zu sein, miteinander zu essen, miteinander zu reden, in die Nacht hinein ein ungestörtes Wochenende zusammen zu verbringen. So all diese Dinge, in denen so die Welt eigentlich so sich zusammenzieht oder zusammenschrumpft auf uns zwei. Wir verbringen jetzt Zeit miteinander. Wir sind ganz füreinander da. Keine Ablenkung durch Handys, Zeitungen und so weiter. Nicht genau. Nebenbei noch Netflix schauen, sondern jetzt geht's um uns zwei.
Mann, ich wollte gerade sagen, das muss so aus einer Zeit stammen vor Facebook und Instagram, oder?
Ja.
Ja. Ich glaube, der Typ ist mittlerweile ausgestorben an Verzweiflung.
Die sind alle an Verzweiflung zugrunde gegangen.
Zweisamkeit konnte sich nicht mehr fortpflanzen.
Ach, das wäre ja bitter. Nee, aber das ist, man kann natürlich schon sagen, das ist eine der umstrittensten Liebessprachen heute, in der wirklich, das kannst du im Restaurant beobachten, auch Pärchen, die da sind, die einfach die ganze Zeit irgendwie auf ihr Display schielen.
Wurde durch Instagram und Wein ersetzt.
Ja, genau. Also,
ja. Aber ein anderer Typ feiert natürlich Hochkonjunktur und da werden auch extra Feste für geschaffen, noch und nöcher. Das ist die Liebessprache der Geschenke.
Okay.
Wer diese Geschenkesprache spricht, der freut sich erstens über Geschenke. Und ich weiß nicht, kennst du das? Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber es gibt Menschen, denen fällt das so ein bisschen schwer, wirklich Freude und Dankbarkeit zu zeigen, wenn man sie beschenkt. Und es gibt aber andere Menschen, die haben mega Freude und denen geht das Herz auf. Und du weißt auch, wenn du Geburtstag hast und diese Person kommt vorbei, dann kriegst du nicht irgendetwas, was die auch noch beim Kiosk gefunden hat, sondern die Person hat sich wirklich was überlegt für dich und das nicht irgendwie in der 24-Stunden-Apotheke kurz vor deinem Geburtstag noch besorgt.
Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl, gell? Weil wir auch schon drüber gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, auch schon für was war das denn? Für Valentinstag, wo ich irgendwie bei der Tankstelle
Manu, es war der Geburtstag deiner Frau. Ach. Und du hast bei der Aufnahme unseres anderen Podcasts während der Aufnahme gefragt, hey, hast du irgendeine Ahnung, kriegt man in irgendeiner Bahnhofsapotheke noch irgendwas Gutes?
Oh mein Gott!
Also du bist mega nicht der Geschenketyp.
Ja, ich krieg sie eigentlich gar nicht so ungern, aber ist... Naja, das, genau. Ach nein. Ja gut, die vierte Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Etwas für den anderen tun, Zeit zu investieren für den anderen, etwas zu erledigen, den Müll rauszubringen, den Geschirrspüler auszuräumen, das Zimmer aufzuräumen, etwas mit und für den anderen zu tun, ihm zu helfen, das ist eine der Liebessprachen, die sich eben wirklich so in dieser Bereitschaft zeigt, sich die Finger dreckig zu machen oder Zeit zu investieren, nicht so sehr in ungeteilter Zweisamkeit einfach Auge in Auge gegenüber zu reden und so, sondern anzupacken und etwas zu erledigen für den anderen.
Genau, oder gar nicht unbedingt für den anderen, sondern einfach das, was da noch zu tun ist, das packe ich einfach an, weil ich gar nicht so dieses Rechnungskonto aufhabe und mich ständig frage, muss ich das jetzt wirklich machen? Also wirklich so die Beispiele auch, die da vorkommen, sind so Geschirrspülmaschine aus, Wäsche aufhängen, solche Dinge, Einkäufe erledigen.
Genau, man kommt nach Hause, ach Schatz, jetzt hast du doch für mich das erledigt, was ich doch noch auf meiner To-Do-Liste hatte und so. Und,
genau, ja. Also Menschen, die sowas wirklich auch merken dann und denen das viel bedeutet.
Ja, ich sehe deinem Gesichtsausdruck schon an, wie schwer es dir fällt, dich in den Geisteszustand eines Menschen zu versetzen.
Ja, also ich fühle es nicht so ganz. Aber das
ja,
ist,
wir
das
kommen nächste, ja noch darauf.
Ja, genau. Es ist nämlich schon die fünfte Sprache, das ist die Zärtlichkeit. Und Menschen, die ihren Liebeszugang über Zärtlichkeit haben, die brauchen gar nicht viele Worte. Die brauchen auch nicht viele Geschenke oder Ermunterungen oder positives Feedback. Was die brauchen, ist körperliche Nähe. Küsse, Umarmungen, leidenschaftlichen Sex, gehalten werden, massiert zu werden, sowas. Und man wirklich sich der Partnerin oder dem Partner auf einer ganz körperlichen, intimen Ebene nahe fühlt. Und das muss dann auch nicht immer irgendwie so die krasseste Liebesnacht des Jahrzehnts gewesen sein, die dann doch nicht gefilmt worden ist, sondern das kann wirklich auch sein, so in der Öffentlichkeit eine Umarmung, Händchen halten, ja, beieinander sitzen. Sind auch so diese Paare, die Netflix gerne eng umschlungen schauen und die ja eigentlich nicht erzählen können, wie The Vikings weiterging, weil sie immer so nach 12 Minuten kommt ja bei The Vikings immer irgendeine Sexszene, die verabschieden sich dann. Die kriegen dann den Rest nicht mehr mit. Das sind solche Paare.
Genau. Ja, vielleicht, weil du jetzt immer so explizit von Paaren gesprochen hast, man kann glaube ich wirklich die ganzen Liebessprachen auch auf Freundschaften oder andere Beziehungen übertragen. Also es gibt ja auch sogar der Punkt Zärtlichkeit in einem nicht erotischen Sinne. Es gibt Leute, die sind, ich habe auch Freunde, die sind ganz touchy und da merkt man irgendwie, wenn man die mal nicht umarmt oder so, dann fragen die schon, was ist jetzt los?
Also, aber darüber müssen wir wirklich noch sprechen, weil das finde ich total spannend. Wir haben ja im Vorfeld unseres Gesprächs einen Test
gemacht. Ja, das gibt's online übrigens auf Deutsch und auf Englisch. Es gibt verschiedene Tests, aber wenn man 5 Liebessprachen oder 5 Sprachen der Liebe Test googelt, dann kommt man auf einschlägige Seiten.
Genau, auf einschlägige Seiten. Und da hat sich bei mir rausgestellt, ich bin ganz eindeutig Typ Zärtlichkeit. Also ich kann da mal meine Werte sagen. Meine Hauptsprache gemäß Testresultat ist Zärtlichkeit. Da habe ich 14 Punkte
geholt. Wow.
14 Punkte, Manu. Bei Zweisamkeit habe ich nur 6 Punkte geholt. Bei Hilfsbereitschaft gerade mal 2. Ich glaube, das heißt so wie, es stört mich nicht, wenn jemand die Wäsche aufhängt. Dann bei Lob und Anerkennung habe ich 10 Punkte.
Ah ja.
Und bei Geschenke 7.
Okay.
Das ist schon ein ziemlich krasser Ausreißer mit Zärtlichkeit. Und da würde ich jetzt schon sagen, so in der Kultur, in der ich lebe und in der Art, wie Männlichkeit dort gelebt wird, ist das jetzt nicht unbedingt die Hauptsprache, die man dann in Freundschaften irgendwie lebt.
Ja.
Und also ich glaube, wir umarmen uns irgendwie kurz, wenn wir uns beim Bahnhof begegnen.
Ja, ja.
Aber wirklich so statt Handshake halt so, oder? Und ich habe auch dieses Bedürfnis jetzt nicht, dich zu halten, wenn wir podcasten, echt nicht. Deswegen bin
das, ich stelle mir das gerade so schön vor, so Love Seats bei uns im Studio und dann
Wir beide so auf der Hollywood-Schaukel.
Ja, ja. Es war ja eine der Fragen in dem Test. Er hat ja irgendwie zu tun gehabt mit Kampfkuscheln. Ja, genau. Ich habe den Begriff nicht mal gekannt. Kampfkuscheln. Okay, ja. Genau.
Ja, aber was ich damit sagen will, ich glaube, dass nicht alle Sprachen der Liebe dann in gleicher Weise übertragbar sind auf Freundschaftsbeziehungen oder auch Arbeitsverhältnisse oder sowas.
Ja, okay.
Und ich glaube sogar, dass wir da dann sehr stark in eine andere Sprache wechseln. Mhm. Also ich würde sagen, im Bereich Freundschaften ist es bei mir ganz klar Lob und Anerkennung. In meiner Paarbeziehung, in meiner Ehe ist es ganz klar so, dass das Zärtlichkeit ist.
Ja, okay, okay. Also es gibt Übertragungen, aber es ist nicht unbedingt 1:1, was einem in einer Paarbeziehung wichtig ist. Es muss nicht 1:1 auch in Freundschaften oder Verwandtschaft oder so der Fall sein.
Ja.
Ja, genau. Also bei mir, ich habe den Test ja auch gemacht. Und
Manu, du hast den Test sehr gut gemacht. Ich finde wirklich, das ist eine der großen Stärken von dir, wie gut du solche Tests auswählst. Ja, was war es denn?
Vielen Dank. Also meine absolute Peak-Ausschlag habe ich bei Lob und Anerkennung.
Nein,
ja, ja, vielen Dank, ja, ja, vielen Dank, ja, für deine Wertschätzung, ja. Da habe ich 13 Punkte. Weit abgeschlagen kommt dann Geschenke, das habe ich auch ganz gern. Und Zärtlichkeit, Zweisamkeit, Hilfsbereitschaft sind dann eher die Schlusslichter. Also
echt?
Ja, Lob und Anerkennung schlägt weit oben aus. Interessant. Ich muss aber auch sagen, es ist mir nicht einfach gefallen, die viele Fragen zu beantworten. Ich kann dann jeweils fast nicht den Gedanken zurückdrängen, welches Resultat hätte ich gerne und wie muss ich jetzt klicken, um dieses Resultat wahrscheinlich zu machen und dieses Ergebnis. Aber ich habe es versucht, so spontan wie möglich. Das ist rausgekommen, Lob und Anerkennung.
Schön.
Ja.
Ja, Manu, ich habe so eine große Frage zu dem Ganzen. Also mal ganz grundsätzlich, ich finde das gar nicht schlecht, so als Selbstreflexionstool oder auch als eine Gesprächsgrundlage oder ein Einstieg, um mit seiner Partnerin, seinem Partner mal über die eigene Beziehung zu sprechen und sich selbst auch ein bisschen besser kennenzulernen, zu sagen, komm, machen wir es nicht unnötig kompliziert, nehmen wir mal diese 5 Typen. Und da kann man ja sagen, magst du lieber Geschenke oder soll ich dich festdrücken? Sowas. Das verstehe ich voll. Wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ist, in welche Richtung das dann so vom lösungsorientierten Aspekt her läuft.
Ja, also, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ich kann mir wie zwei Szenarien vorstellen, oder? Das eine ist, dass man dann sagt, hey Schatz, ich bin halt Typ Zärtlichkeit, ja.
Mach mal.
Wär mir jetzt echt wichtig. Hä? Und sie sagt dir, okay, aber bei mir ist Geschenke ganz hoch. Also, nee, es ist jetzt blödes Klischee, oder? Meine ich echt nicht so. Aber die Idee könnte ja sein, okay, dann bringe ich Geschenke und sie Zärtlichkeit. Er bringt Zärtlichkeit und sie Geschenke. Ist
ja, ja,
völlig egal. Aber es gäbe ja noch die andere Möglichkeit. Und die könnte ja so laufen, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, meine Partnerin, die hat einen sehr hohen Wert bei Hilfsbereitschaft. Dann könnte ich ja auch anfangen, darauf zu achten und zu sagen, ah krass, ich habe da irgendwie Krümel liegen lassen und die hat das weggewischt und das ist ein Zeichen dafür, dass ich ihr wichtig bin und sie mich liebt.
Ja.
Also man könnte ja auch sagen, ich bin ja nicht auf das nur festgelegt, was ich empfinde. Ich bin ja auch ein denkendes Wesen und könnte ja dann auch quasi so wie einen kleinen Bubblefish im Kopf haben, der das alles übersetzt für mich.
Ständig. Ja, ja, ja. Also ich finde das einen guten Gedanken, guten wichtigen Punkt jetzt zu diesen 5 Liebessprachen. Die Idee ist ja, man findet heraus, wie der Partner tickt, wie der Partner auf welchen Frequenzen, eben in welcher Sprache er Liebe empfängt und stellt sich dann darauf ein, weil das Buch beginnt ja auch mit Beispielen von Beziehungen, die haben sich ganz dolle lieb, aber irgendwie kommt das nicht an beim anderen. Sie lobt ihn die ganze Zeit und schenkt ihm Anerkennung oder Aufmerksamkeit und so und will ihm dadurch zeigen, wie viel er ihr bedeutet und er fühlt sich aber irgendwie nicht geliebt, weil für ihn klar ist, wenn man sich wirklich liebt, dann macht man sich Geschenke oder dann umarmt man sich und küsst sich oder ist zärtlich, ist sich körperlich nahe und so. So diese Not beschreibt der Autor auch als ein Problem, das ihm in vielen Paarbeziehungen immer wieder begegnet ist, man liebt den anderen, aber man funkt quasi auf der falschen Wellenlänge. Und dann wäre jetzt die Lösung, das ist schon die Richtung, in die das Buch geht, man stellt sich ein auf die Liebessprache des anderen. Und die Frage, also wenn ich dich richtig verstanden habe, wirfst du die Frage auf, okay, und einerseits, wie stark lässt sich das auch authentisch tun? Weil es ist ja auch irgendwie, ich sage jetzt mal, es kann ja dann auch ganz krampfig werden. Man ist irgendwie ein Wochenende auf beruflich unterwegs und im Bahnhof Frankfurt, das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, das hat keinerlei reale Bewandtnis. Im Bahnhof Frankfurt eine halbe Stunde bevor der ICE losfährt nach Hause, merkt man, scheiße, ich habe meiner Frau noch nichts gekauft und muss dann und stürmt dann durch diese Einkaufsmeile und versucht noch irgendwas zu finden und so. Ja. Also das kann ja dann auch sehr...
Es gibt wieder ein Schaumbad.
Es gibt wieder die...
Oh toll, ein grünes
die Schaumbadkugel von Lush. Nee, ich meine nur, das kann krampfig werden und auch unauthentisch, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, auch bei Zärtlichkeiten ist es auch vielleicht gerade besonders virulent.
Und vielleicht finde ich noch ein ganz wichtiger Aspekt, es ist doch auch so, also du nennst es jetzt krampfig, es ist ja auch mit hohen persönlichen Kosten dann verbunden, finde ich. Mhm. Jetzt nicht bei den Geschenken, ich meine es nicht so, sondern es ist sehr, sehr anstrengend, quasi diese Sprache sprechen zu wollen, als wäre es eine natürliche Sprache.
Mhm. Aber ich glaube, er geht davon aus, dass sich gewisse Dinge auch erlernen lassen. Und ich denke, das ist auch der Fall. Ich weiß nur nicht, wie weit das geht. Aber ich glaube schon, dass man das, weißt du, man kann das ja lernen. Man kann doch lernen, Dinge wahrzunehmen, so wie ein Mann lernen kann zu sehen, wenn seine Frau irgendetwas von mir aus, ich weiß nicht, im Haus etwas getan hat, oder sie lernt zu sehen, wenn er irgendwo whatever. Also man kann bestimmte Wahrnehmungen schulen, weißt du, das meine ich. Und dann auch das verbalisieren und sagen, ich drück das jetzt aus, ich sag, das hast du gut gemacht, Schatz, oder das weißt du?
Ja, ich wünsche mir, dass das so geht und zu einem gewissen Teil glaube ich das auch. Ich glaube aber nicht, dass das der Normalfall ist. Ich glaube, der Normalfall ist, dass man oft wirklich aneinander vorbeiredet und dann so seltsame Erfindungen hat wie den Valentinstag, wo man das Ganze mit Geschenken kompensiert.
Ja.
Also ich glaube, es gibt sowas wie eine Umrechnung. Das klingt jetzt sehr kapitalistisch, aber so, okay, wir schlafen nicht mehr zusammen und lassen unsere Socken rumliegen und alles ist irgendwie nicht so toll, aber es gibt dann den Valentinstag und da gibt's Blumen und du kannst dich abschießen mit dem Champagner, den ich mitbringe. Weißt du, so
ein bisschen.
In die Richtung. Und das glaube ich, ist gar nicht so selten, dass das so läuft.
Mm.
Und meine Beobachtung ist auch, dass das für Paare immer ganz schwierig wird ab dem Moment, wo die keinen inneren Zwang mehr haben, der sie zusammenhält, wie zum Beispiel Kinder.
Kinder, ja.
Oder? Also der Moment, wo Kinder ausziehen, ist, glaube ich, so ein Moment, wo sich ein Paar ganz neu erfinden muss.
Ja.
Bis dahin kann man, glaube ich, sagen, naja, so Funktionalität toppt dann doch so ziemlich alles.
Ja? Ja.
Also es ist eine Beziehung so wie eine gute Outdoor-Jacke, die ziehst du sogar an, wenn sie orange ist. Also du bleibst auch in der Beziehung, solange das irgendwie noch funktioniert. Aber es gibt dann so einen Moment, wo man sich irgendwie fragt, wirklich, war es das? Ist das jetzt alles? Und ich glaube, da, genau an dem Punkt, werden diese fünf Sprachen mega wichtig.
Ja, ja, ja. Ich meine, das Buch hat ja auch eine erstaunliche Erfolgsgeschichte geschrieben, offenbar auch in Deutschland. Thorsten Dietz hat uns das doch vor kurzem erzählt, dass das eigentlich den Franke Verlag praktisch gerettet hat. Die haben das übersetzt und quasi auf gut Glück irgendwie auf den Markt gebracht und das hat sich 1 Million Mal verkauft in deutscher Sprache. Ja. Also ein Wahnsinns, weit über die christliche Bubble hinaus, ein Wahnsinnserfolg geworden. Ich deute jetzt mal, weil es vielen Paaren auch geholfen hat und irgendwie eingeleuchtet hat, ja stimmt, wir haben unterschiedliche Arten, unsere Liebe auszudrücken und wir wollen da voneinander lernen. Also irgendwo hilft das Ding.
Meine Vermutung wäre, dass der Punkt gar nicht so sehr ist, ob es jetzt nur diese fünf Sprachen gibt, ob diese fünf Sprachen irgendwie perfekt beschrieben worden sind in diesem sehr mega kleines Büchlein. Also ist ja kein Riesenschinken. Den kannst du ja wirklich so paaren, auch bei der Hochzeit verteilen.
Ja,
das ist
genau.
Ja schon fast ein Prospekt. Aber ich glaube, der ganze Trick besteht darin, dass die miteinander sprechen darüber, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut, wann fühle ich mich geliebt.
Ja.
Ich glaube, alles, was irgendwie dazu führt, dass Menschen das tun, hilft halt in Beziehungen.
Ja, stimmt. Es ist natürlich ein großartiger Anstoß, sich überhaupt zu fragen, was brauche ich eigentlich in meiner Beziehung, um glücklich zu werden, um mich irgendwie wohl aufgehoben zu fühlen, um mich geliebt zu fühlen, was brauche ich eigentlich? Und das ist egal, anhand welcher Matrix man sich diese Gedanken macht, das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Frage, sich zu stellen in einer Partnerschaft, gell?
Wo ich natürlich schon so ein bisschen mein Fragezeichen habe, ist, wozu führt denn eigentlich ein solches Bild? Also weißt du, ich kann ja analysieren, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken oder ich brauche viel Lob und Anerkennung oder ich brauche viel Zärtlichkeit. Damit ist ja aber eigentlich noch nicht gesagt, dass die Beziehung der Ort sein muss, an dem sich das dann realisieren muss.
Ja.
Viel spannender wäre doch, dort noch einen Moment bei sich zu bleiben und sich zu fragen, interessant, was lerne ich jetzt über mich? Also was sagt das mir jetzt über mich? Und welche Möglichkeiten habe ich damit? Ich muss ja nicht auf das festgelegt sein, wo ich jetzt quasi Muttersprachler drin bin.
Mhm.
Man könnte ja auch sagen, diese Sprachen sind vielleicht Muster, die wir gelernt haben durch das, was wir bei den eigenen Eltern gesehen oder vermisst haben, was wir erlebt haben oder eben nicht erleben konnten. Und wir stehen ja dazu dann nicht wie determinierte Personen, die nur noch reagieren können, sondern wir haben ja dazu auch Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, ja.
Und da überlege ich mir halt so, überfrachtet man vielleicht eine Beziehung nicht auch damit, dass man dann das Gefühl hat, meine Partnerin oder mein Partner ist dafür zuständig, mir jetzt Geschenke zu machen, wodurch ich mich dann geliebt fühle. Meine Partnerin ist dafür zuständig, mit mir Sex zu haben, so dass ich mich geliebt fühle. Weil irgendwie finde ich schon, dass es so ein bisschen der selbstverständliche Grundsound, also so die Hintergrundannahme hinter diesem ganzen Konzept, wenn es um Paarbeziehungen geht.
Okay. Und du denkst, es könnte auch sein, dass es Paarbeziehungen gibt, in denen diese Grundbedürfnisse innerhalb der Beziehung gar nicht wirklich gestillt werden können.
Oder weißt du, vielleicht müssen die auch nicht alle immer dort gestillt werden. Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Nehmen wir jetzt an, du hast eine Partnerin, der es vielleicht schwerfällt, dir Lob und Anerkennung zu geben. Mhm. Das meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, sondern wirklich nur als Beispiel. Dann könnte es ja sein, dass du aber ein Umfeld hast, sei das jetzt ein Sportverein, ein Freundeskreis, eine Arbeitsstelle oder irgendwas, wo du das kriegst.
Mhm.
Und da könnte man ja wie dankbar sein und sagen, cool, dass ich das Bedürfnis nicht in die Beziehung hineintragen muss.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht bei allen diesen Sprachen gleich gut geht.
Mhm. Ja.
Also jetzt so, wenn wir so bei Zärtlichkeit und solchen Dingen sind, da glaube ich, das ist wirklich schwierig. Das ist nicht gleich einfach zu realisieren, wie jetzt zum Beispiel Geschenke oder Anerkennung und Lob.
Mhm. Mhm.
Oder Zweisamkeit, das kannst du nicht so leicht einfach outsourcen und in einer anderen Beziehung haben, oder?
Mhm.
Aber vielleicht sollten wir nicht zu vorschnell die eigenen Bedürfnisse so aufbauen, dass wir sagen, die müssen in einer Beziehung befriedigt werden, sondern vielleicht könnten wir auch sagen, die Beziehung ist der Ort, wo ich lerne, mit zum Teil ungestillten Bedürfnissen weiterzuleben, um mich zu engagieren und daraus auch was zu lernen und zu wachsen.
Ja, ja. Also absolut glaube ich auch, ich meine, das ganze Buch geht ja von einer Situation aus, in der in Partnerschaften Bedürfnisse eben nicht gestillt oder nicht vollumfänglich gestillt werden und versucht dann Hilfe zu geben, um diesen Missstand zu beheben. Aber ich glaube nicht, dass es ich glaube nicht, dass es eine realistische Erwartung ist an eine Partnerschaft, dass sämtliche Bedürfnisse, die man an Beziehung hat, dann wirklich vollumfänglich abgedeckt und gestillt werden. Ich glaube, eine gewisse Frustrationstoleranz und eine gewisse Großzügigkeit ist einfach notwendig, um langfristig miteinander unterwegs zu sein. Also ja. Denke ich auch.
Also damit will ich noch gar nicht gegen diese Praxisverwendung, gell, des Buches sagen, sondern nur von den Hintergrundannahmen denke ich, es ist auch wichtig, sich die Frage zu stellen, muss denn meine Beziehung meine Bedürfnisse erfüllen oder nicht?
Ich habe noch zwei andere Voraussetzungen, die ich in dem Buch gesehen habe, ohne dass sie jetzt explizit referiert oder reflektiert würden, die man natürlich auch bestreiten könnte. Also zum einen lebt das Buch, lebt das Buch von der Annahme, dass die bevorzugte Liebessprache, in der ich Liebe empfange, auch die ist, in der ich Liebe gebe. Also das muss man zumindest, also sonst versteht man die ganze Anlage des Buches nicht. Viele Fragen sind so ausgerichtet, gibst du gerne Geschenke? Wenn du sagst, ja, ich gebe sehr gerne Geschenke, ich gebe sehr gerne Aufmerksamkeit, was auch immer, dann ist es auch das, was du gerne bekommen würdest.
So funktioniert ja auch der Selbsttest.
Genau, der Selbsttest funktioniert auf dieser Schiene, und das ist mal eine Voraussetzung, die man jetzt natürlich empirisch untersuchen könnte. Ist das wirklich so? Es wäre ja auch durchaus denkbar, dass ich zum Beispiel sehr gerne andere Leute beschenke, aber mir nicht wahnsinnig viel draus mache, selbst beschenkt zu werden. Ist ja auch denkbar. Aber das ist eine Voraussetzung, unter der das Buch nur Sinn macht. Und eine andere Voraussetzung ist natürlich, dass man sich selbst genug kennt, um diese Fragen überhaupt beantworten zu können. Und ich finde das gar nicht so selbstverständlich. Ich habe jetzt selber beim Test gemerkt, an manchen Stellen, bei manchen Fragen, ich wusste es einfach nicht. Ja, was ist mir jetzt lieber? Eine SMS, eine spontane SMS oder Nachricht, die irgendwie mir was Liebevolles zuspricht, oder eine spontane Umarmung oder was auch immer. Man muss sich selbst irgendwie kennen und spüren, um diese Fragen zu beantworten. Ist mir jetzt schon nicht ganz einfach gefallen.
Manu, das wäre jetzt eine spannende Frage. Würdest du sagen, du hättest diese Fragen zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben gleich beantwortet?
Wahrscheinlich nicht, denke ich.
Ich bin mir da eben auch nicht sicher. Also jetzt so in einer Zeit, wo ich zum Beispiel die Diss geschrieben habe und wirklich wusste, hey, mein ganzes Zuhause kommt zu kurz. Ich kriege da manches nicht auf die Reihe, was ich eigentlich tun sollte. Da war ich extrem dankbar für ganz praktische Hilfe und dass mir meine Frau oder auch andere Menschen wirklich Dinge abnehmen, die eigentlich mein Job wären. Da war ich echt dankbar dafür und habe das gespürt. Jetzt heute, wenn ich das beantworten muss, sehe ich die Situation nicht mehr so und würde auch sagen, ja, nee, das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig.
Ja.
Also nicht, dass ich es blöd finde, aber es ist einfach nicht so wichtig.
Ja. Also ich glaube auch, dass die Lebensumstände natürlich gewisse Ressourcen auch wahnsinnig knapp machen können und dann das Bedürfnis verstärken, auf diese Weise auch geliebt zu werden oder auf diese Weise auch beachtet zu werden. Also das ist ja in unserer Beziehung jetzt mit meiner Frau, ist das auch eine ganz einschneidende Geschichte natürlich gewesen, Familiengründung, Kinder und so. Ja. Davor, da hat jeder irgendwie so viele Freiheiten gehabt und konnte mit seiner Zeit umgehen und so. Und dann plötzlich wird die Zeit sauknapp. Innerhalb von anderthalb, zwei Jahren sind zwei Kinder auf der Welt, und dann wird nachts kaum durchgeschlafen und tagsüber kommen das ganze Austarieren, schaust du noch eine halbe Stunde, dann muss ich weg. Und wenn du dann zurückkommst und so, und dann vergisst dann den Kinderwagen nicht und bla bla bla. Und dann wird zum Beispiel jetzt die Zeit für sich alleine und auch die Zeit zu zweit wird dann plötzlich wahnsinnig knapp, oder? Und dann wird das aber auch umso wichtiger dann.
Ja, das glaube ich auch. Du, aber lass uns mal noch so ein witziges Experiment machen. Ich meine, wir haben jetzt über Paarbeziehungen gesprochen und eben heiße Empfehlung für das Büchlein, für alle, die mal wieder miteinander sprechen möchten. Oder ihrem Partner oder ihrer Partnerin durch die Blume sagen möchten, dass es genug der Worte waren und jetzt Geschenke oder Umarmungen folgen müssten. Aber lass uns doch das Ganze mal noch auf ein anderes Feld ziehen.
Ja.
Es gibt ja nicht nur verschiedene Stile, wie Beziehungen gelebt werden, in denen sich Grundbedürfnisse spiegeln, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Formen, wie Menschen ihre Religiosität, ihre Frömmigkeit leben.
Ja.
Die für sie stimmt oder nicht stimmt.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass diese fünf Sprachen eigentlich so mit ein paar kleinen Switches ziemlich gut darauf übertragbar sind. Ich mach mal so ein Beispiel. Ja. Natürlich erwarten wir jetzt nicht einen Gottesdienst, wo irgendwie körperliche Nähe stattfindet, weißt du, so in dem Sinn von, die Leute küssen sich oder sowas.
Ja,
aber
ja.
Ich glaube, es gibt tatsächlich einen sehr sinnlichen Anteil von Religion, wo etwas direkt erlebt wird, gespürt wird. Sei das jetzt für Menschen, die das zum Beispiel beim Abendmahl oder der Eucharistie so empfinden. Oder andere Menschen vielleicht beim Worship.
Absolut.
Als etwas Sinnliches, was sie spüren, wo etwas passiert.
Das geht bis in die Begrifflichkeit hinein, dass man von Intimate Worship, es gibt Worship-Alben, die quasi von der intimen Anbetung sprechen und so, ja.
Oder Leute, die irgendwie in der freien Natur sich selbst und Gott spüren und was erleben. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, den es da gibt.
Ja.
Oder dann dieses ganze Lob und Anerkennung. Ich meine, das haben wir jetzt wirklich bei vielen Büchern gesehen, die wir besprochen haben. Also wie hieß er, jetzt kommt mir die ganze Zeit John Eldridge in den Sinn, den meine ich überhaupt nicht, sondern die Hütte. William Paul Young, oder? Wo es wirklich darum geht, hey, du bist ein spezieller Mensch, Gott hat dich lieb. Oder Rick Warren, das Ding. Du bist gewollt, so wie du bist. Du kannst einen Unterschied machen in der Welt. Also Lob und Anerkennung als ganz, ganz starkes Motiv, was da drin ist.
Ja.
Und ich glaube, man könnte das auch weiter noch ausziehen.
Ja, also
Zweisamkeit, so dieses ganz Intime zum Beispiel in Seelsorgesituationen.
Ja, oder überhaupt die Gemeinschaft, also Leute, das ist ja ein ganz, ganz starkes Motiv, auch gerade in evangelikalen Kreisen, dass auf Freundschaft, auf Gemeinschaft, auf Beziehungen gesetzt wird, dass man sich in Kleingruppen trifft, dass man sagt, wir leben gemeinsam, wir sind irgendwo, wir sind füreinander da. Das ist einer der Hauptgründe, warum Leute sich auch gerade sehr frommen, erwecklichen Kreisen anschließen, dass sie das Gefühl haben, da ist nicht, da bin ich im Glauben nicht auf mich gestellt, sondern da glaube ich mit anderen zusammen. Mhm. Und das ist dieses gemeinschaftliche Element, das für viele entscheidend ist, um überhaupt, sich als Christ zu verstehen oder den Glauben zu wagen.
Oder eben auch Hilfsbereitschaft, oder? Also wir kriegen zusammen was geregelt, wir machen jetzt was. Und machen damit einen Unterschied. Ist das auch so ein Ding?
Ich kenne ganz viele Leute, das sind manchmal auch Leute, die sich in evangelikal-charismatischen Gemeinden gar nicht so wahnsinnig wohlfühlen, weil sie mit dieser Gefühlsduselei nichts anfangen können. Genau. Die sitzen da im Worship, also in der Lob- und Anbetungszeit, sitzen sie da, die da wie Betonklötze und lassen das einfach über sich ergehen. Aber wenn es dann darum geht.
Und hören dann zu Hause den ungezähmten Mann.
Ja, das weiß ich. Sie nicht, aber,
waschen ihr Auto.
Nee, aber wenn es dann darum geht, es braucht noch Leute, die mithelfen, um ein soziales Projekt möglich zu machen oder um in diesem Jugendcamp, in dieser Freizeit zu kochen oder die Leute hin und her zu fahren oder was auch immer, da sind die am Start oder dann die typischen Techniker, die technikaffinen Leute, die wollen nicht in den Reihen sitzen und irgendwie mit den Händen, erhobenen Händen den Herrn anbeten, sondern die wollen dann morgens um 4 da sein und die ganze Technik einrichten, ja, und schauen, dass das richtig geil klingt und, ja, so, und die bauen das dann ab und das ist so dieses, genau, also das gibt's schon auch.
Aber das ganze Spendenwesen, das man hat, oder das den Zehnten geben,
ja,
wo man ganz, ganz nahe ist bei Geschenken und Zuwendungen.
Stimmt, ja.
Und das sind ja wirklich dann nicht selten, sind die guten Spenderinnen und Spender auch Menschen, die dann schon sehr Freude haben, wenn es ein sehr liebevolles Dankesessen gibt, einmal im Jahr.
Ja.
Oder? Also das
gibt's, ja, ja, ne? Auf jeden Fall. Es gibt auch andere, die davon gar nichts mehr hören wollen, die einfach, ja, das anonym und so. Aber das stimmt, ja. Ja, ja.
Hey, und wenn du jetzt sagen müsstest, was ist so übertragen so auf deine religiösen oder kirchlichen Bedürfnisse.
Mhm.
Würdest du sagen, das ist ganz ähnlich wie in Beziehungen? Also ich mache nochmal Anerkennung, Lob, Zweisamkeit. Aber das wäre vielleicht so Richtung Seelsorge oder jemand, der mir gut zuhört oder so.
Ja.
Dann Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit.
Mhm.
Würdest du sagen, das ist bei dir ähnlich? Also bist du da auch bei Anerkennung und Lob? Also so Rick Warren hast du ja schon gesagt, dass du den sehr magst. Oder würdest du sagen, nein, also beim Thema Religion, da switcht es bei mir nochmal. Da habe ich ein anderes Hauptbedürfnis, Grundbedürfnis.
Also es gibt sicher Verwandtschaften, aber es ist doch nochmal anders gelagert. Ich habe jetzt, so zumindest so wie wir das jetzt so ad hoc zugeteilt haben, ich merke, dass...
Es ist jetzt mega wichtig zu sagen, dass wir das ad hoc gemacht haben und nicht wirklich durchdacht haben, gell?
Nee, nein, das war mir nicht wichtig, aber mir wäre es jetzt...
Bis jetzt haben die Leute gedacht, dass wir uns was überlegt haben, jetzt sagst du ad hoc.
Nein, ich wollte nur sagen, dass die Zuteilungen, die wir vorgenommen haben, natürlich nichts Zwingendes haben. Man könnte die Linien auch anders, ja, ausziehen, aber so wie wir es jetzt gerade getan haben, wäre ja für mich jetzt religiös, frömmigkeitsmäßig der Wert der Intimität oder Zärtlichkeit, ja, dann doch nochmal wichtig, dass ich da merke, ich habe in diesem übertragenen Sinne immer wieder ganz entscheidende, auch spirituelle Erfahrungen gemacht in solchen Worship-Zeiten mit Liedern, die mich plötzlich getroffen haben oder die mich berühren oder die mich auch inspirieren oder die mich wirklich so begeistern und so. Das ist irgendwie so ein Aspekt der Frömmigkeit, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Und dann kommt aber für mich etwas dazu, was dann wiederum in den 5 Liebessprachen für Paare nicht so richtig reflektiert ist, nämlich dass bei mir viel, was Glaube, Religion, Frömmigkeit betrifft, auch über das Nachdenken geht. Ja. Also dass ich da merke, je länger, je mehr, dass ich eben beim Lesen von Büchern, beim Führen von Gesprächen, beim Diskutieren von Dingen, dass mein Glaube geformt wird und dass das nicht nur so nice to have, nicht nur Dekoration ist, sondern dass jetzt, also auch, ich habe dir das auch schon ein paar Mal gesagt, in unseren Gesprächen, in unseren Podcast-Gesprächen, all das, was wir besprechen im Team und so, wenn im RefLab-Team in den letzten 2 Jahren, das war für mich formativ für meinen, ja, Glauben so. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das auf die Beziehungsmatrix übersetzen würde.
Ja. Also das war ja nicht Chapmans Anspruch.
Ja, ja.
Bei Warren, der ja solche Kategorien hat in seinem Buch, da spielt ja die intellektuelle Auseinandersetzung tatsächlich eine,
genau,
wichtige Rolle. Die, ja, gibt es ja dort als eigene Kategorie nochmals. Und ich habe da auch eine Nähe zu. Ich selbst bin eben beim Typ, also beim Feld Religion nicht so nahe bei Zärtlichkeit oder Intimität. Mhm. Ich hatte das als Jugendlicher,
ja,
aber das ist so was, wo ich eher so ein bisschen verschämt drauf zurückblicke, weil ich heute schon sagen würde, ja, das ist halt, also ja, wenn du als Teenie nicht kitschig bist, dann bist du später ein Arschloch. Also diese Gefahr habe ich irgendwie nicht. Aber es ist mir schon eher rührselig, peinlich in Erinnerung, das,
ja,
Ganze, wenn ich so daran zurückdenke. Und ich bin froh, gab es damals noch keine Handys mit Kamera. Ich sag's mal so. Das ist auch nicht das, was ich noch suche, wenn wir jetzt so irgendwie an Worship oder so stürmische Gebetszeiten oder sowas denken, da kriege ich wirklich so ein Fremdschämgefühl. Das,
ja,
ist nicht mein Ding. Wo ich das aber habe, wenn wir jetzt sagen, es geht so um eine Erlebensdimension, dann würde ich sagen, ja, ja, klar, so bei der Meditation, also beim wirklich sich spüren oder beim Laufen oder in der Natur, da erlebe ich sowas, da habe ich das schon. Aber so insgesamt, glaube ich, wäre bei mir jetzt Religion schon nochmal stärker in diesem Anerkennung und Lob Teil drin.
Ja.
Und zwar gar nicht so sehr von anderen Mitarbeitenden oder von anderen Gemeindemitgliedern, sondern bei mir ist das wirklich so eine Mischung aus Anerkennung und Lob und Kopfsache. Ich liebe einfach diesen Rechtfertigungsgedanken, den wir in unserem schönen Protestantismus so drin haben.
Ja.
Und der ist für mich so eine Grundlage, dass ich sagen würde, also ohne das könnte ich auch irgendeine andere Religion nehmen, aber die Bilder, die ich da gekriegt habe, durch meine Erziehung von einem Gott, der mich bedingungslos liebt, bevor ich was gemacht habe und egal was ich tue und ein Leben, das eine Bedeutung hat, in einem absoluten Sinn, bevor es gelingt und auch wenn es nicht gelingt, in meinen Augen, das ist für mich schon so das Höchste und Größte und das gefällt mir als Idee und es gefällt mir, wenn ich das fühle, wenn ich irgendwie draußen in der Natur bin und denke, boah Mann, das ist alles ein riesenkrass das Geschenk, wo du da drin bist. So. Also es ist so mein Religionsding.
Ja, ja. Es ist interessant, wie du das jetzt ausgedeutscht hast, weil das ist eigentlich das, was ich empfinde, wenn ich jetzt das ist ja nicht so, dass das ständig in jedem Gottesdienst dann ich von Gefühlen übermannt würde oder so, überhaupt nicht, sondern dass es so punktuelle Erfahrungen gibt bei Liedern, wo ich genau das dann aber empfinde, wo ich merke, so diese Zuwendung Gottes, so dieses fundamentale Ja Gottes, in dem ich irgendwo schwimmen kann und so, das wird mir in solchen Momenten dann bewusst, aber es ist eigentlich ein ähnlicher oder derselbe Grundgedanke.
Ich habe das ja so ein bisschen, wenn ich tolles Übungen gemacht habe. Weißt du noch, Eckhart Tolle?
Ja, ja.
Also er hat zum Beispiel so diese Übung, stirb bevor du stirbst, in seinem Buch drin, wo du dich wirklich so ganz löst und dann merkst du, jetzt ist noch was da. Und dann dieses Gefühl zu haben, dass das aber mega gehalten ist und geliebt wird.
Ja.
Das ist so mein schönes religiöses Gefühl.
Ja, ja, ja.
Das mag ich sehr. Ja, Manu, ist ja jetzt doch noch richtig churchy geworden, unsere Folge ja, zu
tatsächlich.
Sprachen der Liebe.
Das ist ein bisschen witzig, weil ich das Gefühl habe, dass das unfrommste Buch bis jetzt hat uns eigentlich die persönlichsten Frömmigkeitsbekenntnisse abgefordert.
Hey, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, vielleicht mit eurer Partnerin, eurem Partner drüber gesprochen habt, Erfahrungen habt damit, dann schreibt uns das, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, wenn wir das auf keinen Fall zitieren oder nennen dürfen, dann machen wir das selbstverständlich nie. Wir freuen uns immer von dir, von euch zu hören. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Bis bald. Tschüss zusammen.
Tschüss.